Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch auch heute wieder ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Ich freue mich, dass viele so treu bei dieser Bibelstunde geblieben sind, auch wenn es jetzt wieder möglich ist, in den eigenen Gemeinden die Bibelstunden zu besuchen. Und das sage ich jetzt ganz bewusst am Anfang. Wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurer Gemeinde mit anderen Geschwistern zusammenzukommen, so nutzt es wieder. Die Corona-Zeit war schlimm genug, dass wir immer wieder auf Abstand gehen mussten und manchmal sogar was ausfallen lassen mussten. Jetzt hat der Herr wieder die Wege geebnet, dass wir sonntags zum Gottesdienst zusammenkommen können, dass wir Bibelstunde haben können und auch anderweitig zusammenkommen können. Das ist eine Gnade, für die wir Gott immer wieder danken können. Und deswegen lade ich euch gleich am Anfang ein. Geschwister, besucht die Gottesdienste eurer Gemeinde. Aber natürlich machen wir diese telefonischen Bibelstunden und unsere Übertragungen auch nicht nur damit, das eben läuft. Sondern ihr dürft gern diesen telefonischen Gottesdienst beziehungsweise auch unsere Gottesdienstübertragung als zusätzliches Angebot des Wortes Gottes nutzen. Ja, man kann jederzeit darauf auch zurückgreifen. Sonntags wird unser Gottesdienst live übertragen, 10.30 Uhr, aber auch später kann man noch es abfordern und hören. Und donnerstags kommt immer die Bibelstunde auf diese Telefonnummer und man kann auf dieser Telefonnummer auch die Bibelstunde hören. Die Bibelstunde ist normalerweise die Bibelstunde, die in unserer Gemeinde in Meckenheim in der Pfalz mittwochs 19 Uhr abgehalten wird. Dasselbe Thema, dieselben Lieder, dasselbe Bibeltext. Der Gottesdienst ist die Direktübertragung. Und er wird gespeichert und auch ich weiß, dass manche selbst im Ausland von diesem Gottesdienst eine innere Stärkung mitbekommen haben. Wer mich noch nicht kennt, so viel zu meiner Person. Ich bin Prediger in der evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim in der Pfalz. Wir haben dort ein Gemeindehaus, dort finden auch die Gottesdienste statt. Auch die Bibelstunde in der Sandgasse 31. Jeder von euch ist immer wieder auch da zum Gottesdienst und zur Bibelstunde willkommen. Wenn ihr einmal mittwochs 19 Uhr in unserer Region seid, dann seid ihr herzlich eingeladen zur Bibelstunde. Und wenn ihr sonntags 10.30 Uhr einmal in unserer Region seid, seid ihr auch zum Gottesdienst ganz herzlich eingeladen. Ich selbst darf neben der Gemeindearbeit auch noch Evangelisation und Glaubenstage halten, auch Bibelwochen so in Deutschland hin und her. Auch habe ich einen Lehrauftrag an einer Bibelschule und führe auch Freizeiten durch, zum Beispiel in Israel. So Gott will, darf ich vom 1. bis 13. Mai wieder eine Freizeit in Israel durchführen. So viel zu den äußeren Dingen unserer Bibelstunde. Jetzt etwas zu konkreten Terminen. Am Samstag haben wir in Meckenheim unser Heiligabendsgottesdienst. Er ist mit einem Krippenspiel verbunden. Und leider können wir das nicht übertragen. Das hängt mit dem Datenschutz zusammen, dass da Kinder in der Aufführung mit dabei sind und ihre Gesichter sollten nicht im Internet erscheinen. Deswegen, der Heiligabendgottesdienst kann nicht übertragen werden. Weder auf Telefon noch am Internet. Unser Weihnachtsgottesdienst, der wird aber übertragen. Er findet am zweiten Feiertag statt, also am Montag, den 26. Dezember, 10.30 Uhr. Die Internetadresse heißt www.gemeinschaft-meckenheim.de oder die Telefonnummer, die ihr jetzt angewählt habt, da wird dann auch der Text übertragen. In der nächsten Woche werden wir dann wieder in der Bibelstunde im Hebräerbrief weitergehen. Nun zu unserer heutigen Bibelstunde. Ich habe schon letzte Woche angekündigt, dass wir uns mit den Prophezeiungen auf das Kommen Jesu als kleines Kind und Retter beschäftigen wollen. Und das wollen wir jetzt tun. Und eine Bibelstunde ist auch ein Gottesdienst. Und deswegen begehen wir ihn auch im Namen unseres dreieinigen Gottes. Lasst uns diese Bibelstunde beginnen im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam singen. Und zwar habe ich bewusst Weihnachtslieder ausgesucht. Ich hoffe, dass es keine Störungen dabei gibt. Manchmal ist hier so eine Werbeeinblendung dabei. Das kommt nicht von uns, das kommt von woanders. Aber lasst uns jetzt gemeinsam beginnen. Eines der schönsten Weihnachtslieder, das wir haben. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Dieses weltbekannte Weihnachtslied ist entstanden in Weimar. Der eigentliche Komponist dieses Liedes hatte dort das Waisenhaus unter sich. Und er wollte den Kindern so gerne etwas Gutes mitgeben. Und sie waren ja besonders in früheren Zeiten besonders traurig, besonders einsam und elend, diese Waisenkinder. Und da hat er für sie dieses Lied geschrieben. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Bis heute ist es ein wahres Lied und ein wunderbares Lied. Wir finden es im geistlichen Liederschatz an der Nummer 83 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 68. Ja, Geschwister, merkt ihr in diesem Lied, da ist so viel Evangelium drin. Zuerst einmal diese Aussage im ersten Vers, die Welt ging verloren. Wir sind in die Welt hineingeboren. Wir hätten alle verloren gehen müssen. Aber das hat Gott keine Ruhe gelassen. Er hat einen Weg gefunden, dass wir nicht verloren gehen müssen. Und sah der Weg aus? Christ ist erschienen. Jesus Christus war schon vorher in der unsichtbaren Welt. Und er ist aus der unsichtbaren Welt, als die Zeit erfüllt war, herübergekommen in unsere sichtbare Welt. Und warum ist er gekommen? Um die Kirche zu gründen? Nein, er ist gekommen, um uns zu versöhnen. Denn durch die Sünde, durch die Verlorenheit, in der wir waren, waren wir im Hass und Streit gegen Gott. Und jetzt ist Christus gekommen und er hat uns versöhnt. Wie hat er das getan? Er ist Mensch geworden und als Mensch ist er am Kreuz von Golgatha sterblich gewesen und hat die Strafe, die wir verdient hätten für unsere Sünde, nämlich den ewigen Tod, auf sich genommen. Er hätte gar nicht sterben müssen. Er ist ja Gottes Sohn aus der unsichtbaren Welt. Aber er hat menschliches Fleisch und Blut angenommen und dadurch konnte er sterben. Und so konnte er uns für uns sterben. Er konnte uns so versöhnen. Und himmlische Heere, schon wie er geboren ist, da haben Engel den Hirten von Bethlehem das so zugerufen, euch ist heute der Heiland geboren. Wir verkündigen euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Geschwister, ein wunderbares Evangelium, auch in solchen alten Weihnachtsliedern. Wir wollen mit unserem Herrn Jesus reden im Gebet. Ja, Herr Jesus, hab Dank, dass du in die Welt gekommen bist. Ohne dich wären wir hoffnungslos verloren. Wir wären Menschen, die in der Hölle hätten landen müssen und keine Hoffnung gehabt hätten in Zeit und Ewigkeit. Aber du bist gekommen und du hast die Strafe, die wir für unsere Sünde verdient haben, auf dich genommen. Du bist für uns gestorben am Kreuz von Golgatha. Du hast den Himmel hinter dir gelassen und bist so arm und elend in einem Stall geboren, um auch mit dem Ärmsten und Elendsten mitfühlen zu können. Und du hast das Erdenleben so auf dich genommen mit all seinen Nöten und Problemen. Und nun, Herr, freuen wir uns, dass du der Retter bist. Und der ganze Himmel hat sich gefreut darüber, dass du diesen Rettungsweg hattest, dass himmlische Heere dich gelobt haben über diesem Evangelium, das du uns entgegenbringst. Und nun bitten wir dich wieder, Herr, rede durch dein Wort mit uns. Hab Dank, dass du auch über diesen telefonischen Weg zu unseren Herzen sprechen kannst. Amen. Wir wollen jetzt noch ein zweites Weihnachtslied singen. Und zwar ein Lied, wo wir so ganz vor Augen haben, wie das damals gewesen sein muss, als Jesus geboren ist. Das Wort stille Nacht, heilige Nacht. Es war in der Nacht still, als Jesus geboren war. Die Menschen, die in Bethlehem zur Volkszählung waren, sie lagen in ihren Betten in der Herberge. Aber für Jesus und seine Eltern war kein Platz. Er musste in einem Stall geboren werden. Es war still in diesem Ort. Aber in dieser Nacht ist das Größte und Schönste für uns geschehen. Wir finden das Lied im geistlichen Liederschatz an der Nummer 84 und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 75. Thank you. Ja, Geschwister, in der Geburt Jesu schlägt uns die rettende Stund. Wäre Jesus nicht in die Welt gekommen, wir wären alle verloren. Wir sollten über diese Lieder, wenn wir sie singen, immer wieder nachdenken. Denn diese Lieder sind auch Predigt. Sie lehnen sich an Gottes Wort an. Die Welt ging verloren, aber Christus ist geboren. Wir dürfen uns freuen. Und als Jesus geboren ist, schlug uns die rettende Stund. Nun wollen wir aber gemeinsam auf etliche alttestamentliche Worte schauen, in der uns die Geburt Jesu angekündigt wurde. Es gibt viel mehr Worte in diese Richtung. Ich nehme nur einige heraus, aber sie sollen euch euren Glauben stärken. Den Glauben, dass Jesus wirklich der Heiland, der Retter und der Messias ist. Wir wollen jetzt einmal ein Stück durch die Heilsgeschichte hindurchgehen. In der Heiligen Schrift ist uns ja, bitte entschuldigt, vieles gesagt, was für unser Heil sinnvoll ist. Lasst mich ein klein wenig ausholen. Wo war das Kommen Jesu angekündigt? Als Gott uns Menschen geschaffen hat, dann hat Gott uns Menschen geschaffen als dreieiniger Gott. Wir können das in der Bibel ganz klar erkennen. Als im Schöpfungsbericht steht, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Er redet da von sich als mehrere Personen. Und im Johannesevangelium, aber auch im Kolosserbrief, überall wird gesagt, dass Jesus bereits bei der Schöpfung dabei war. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Das heißt, bei Gott war das Wort und durch das Wort ist alles gemacht. Und dann heißt es, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Wahrheit. Geschwister, Jesus hat die Welt mitgeschaffen. Und wie hat Gott als dreieiniger Gott uns geschaffen? Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. Es gibt nichts Schöneres, Größeres als Gott. Er ist vollkommen. Da gibt's keine Veränderung von Licht und Schatten, heißt es einmal in der Bibel. Das bedeutet, bei ihm gibt's keine Sünde und nichts dergleichen. Die alten heidnischen Götzen, die wurden oft so von ihren Anhängern wie Menschen verstanden, die genauso korrupt und böse und ehebrecherisch und brutal waren wie die Menschen auch. Unser Gott, nein, er ist, bei ihm gibt es nichts Böses, nichts Dunkles. Er ist Licht und ihm ist keine Finsternis. Dieser Gott, unser lebendiger Gott, hat uns geschaffen nach seinem Bild. Weißt du, was das bedeutet? Wenn man dich sieht auf der Straße, dann müssten die Leute sagen, oh, da kommt der liebe Gott. Ich stelle mir das mal im Blick auf meine Person vor. Ich gehe durch die Straßen. Und da müssten sie sagen, da kommt der liebe Gott. Aber spätestens meine Frau und meine Kinder würden sagen, nee, so sieht der liebe Gott nicht aus. Und sie wüssten so viel, was falsch ist. Das hat die Sünde gemacht. Wir sind nicht mehr das Abbild Gottes. Und das ist durch die Sünde gekommen. Wir kennen den biblischen Bericht, Gott hatte den Glauben der ersten Menschen ein Stück prüfen wollen, indem er ihnen gesagt hat, sie dürfen von allem essen, was im Paradies ist, nur von einer bestimmten Frucht an einem ganz bestimmten Baum nicht, vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Alles andere hätten sie haben dürfen. Aber da kam der Versucher und er redete ihnen ein, dass Gott sie belügt. Er sagte nämlich, ihr werdet nicht des Todes sterben, wenn er davon esst, obwohl Gott es gesagt hat. Und die Menschen entschieden sich, der Lüge des Teufels zu folgen. Und so kam es zur Sünde. Dem Teufel, so heißt es in Matthäus 25, ist die Hölle vorbereitet. Auch wir hätten dort mit reingehört. Der äußere Tod, der trat ein durch die Sünde. Aber auch der ewige Tod, was auch von der Bibel zweiter Tod genannt wird, hätte kommen müssen. Nun ist Gott aber vollkommen und allwissend. Und er ist die Liebe. Er hat uns aus Liebe geschaffen. Aber an seiner Allwissenheit wusste er, was passieren wird, dass wir in Sünde fallen werden. Und in seiner Allwissenheit hat er vor Grundlegung der Welt einen Weg zu unserer Rettung geschaffen. Im Epheser Kapitel 1, da wird gesagt, dass wir in Christus erwählt sind, ehe der Welt grundgelegt war. Gott hat den Rettungsweg gehabt, uns zu erlösen in Christus, bevor die Welt geschaffen war, bevor die ersten Menschen gekommen sind, bevor es die erste Sünde gab. In seiner Allwissenheit hat er den Rettungsweg schon vorher gehabt. Nun, das ist jetzt sehr allgemein. Aber wie kann man jetzt konkret erkennen, dass Jesus der Retter, der Messias ist? Nun, ganz einfach. Durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch wurden Einzelheiten über Jesus angekündigt, die sich schon in seiner Geburt und dann natürlich in seinem Leben ereigneten. Lasst mich auf einige Worte hinweisen. Und vielleicht kennt ihr den einen oder anderen, der ein bisschen zweifelt. Ladet ihn ein, sich das mal anzuhören, was die Bibel uns zeigt. Ein erster ganz eindeutiger Hinweis auf das Kommen des Messias finden wir im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15. Wahrscheinlich noch am selben Tag, als die erste Sünde geschah. Da hatte Gott mit Adam geredet, da hat er mit Eva geredet und sie waren sehr frustriert, weil sie in Sünde gefallen sind. Und dann spricht er zum Schluss zur Schlange, 1. Mose 3, Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen. Gott will also eine Feindschaft bringen. Zwischen wen? Zwischen dir, der Schlange, in der sich der Teufel verkörpert hat, und dem Weibe, der Frau, Eva. Und zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrer Nachkommenschaft. Luther hat übersetzt, deinen Samen und ihren Samen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die erste Ankündigung des Erlösers hörten die Menschen, als Gott mit dem Teufel redete, als er ihm verurteilte und als er ihm seine Zukunft gesagt hat. Der Nachkomme der Eva wird der Schlange den Kopf zertreten. Es ist interessant, dass dann nicht auf Adam hingewiesen wird. Wir kommen später auf das Geheimnis der Jungfrauengeburt zurück. Aber versteckt ist das hier schon drin. Hier wird nicht gesagt, der Nachkomme von Adam und Eva. Hier wird gesagt, der Nachkomme der Eva. Aber was noch wichtiger ist, ist gesagt, bitte entschuldigt, er wird den Teufel die Macht nehmen. Ganz am Anfang der Weltgeschichte wird das angekündigt, dass es eine Rettung für die Menschheit geben wird. Adam und Eva waren die Vorfahren von uns, waren die Retter, waren die Eltern von uns allen. Nun, etwa gut 2000 Jahre später, erwählte sich Gott einen bestimmten Mann, und zwar den Abraham. Und ihm hat er dann gesagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und es wird im 1. Mose 22, Vers 18 gesagt, durch deinen Nachkommen wird der Segen auf die ganze Welt kommen. Abrahams Nachkommen sind Israeliten, sind aber auch ein paar andere Völker noch. Aber es gibt ja noch viel mehr Völker, die nicht leibliche Nachkommen von Abraham sind. Aber es wird gesagt, durch ihn soll ein Segen auf die ganze Welt kommen. Der Apostel Paulus zitiert im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 16 die wichtige Aussage Gottes, die er Abraham gegenüber gemacht hat in 1. Mose 22, 18. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seine Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einen und deinem Nachkommen. Versteht ihr, Geschwister, nicht die ganze Nachkommenschaft von Abraham hat die Verheißung, dass sie Rettung für die Welt ist, dass sie ein Segen für die Welt sein wird. Nein, ein bestimmter Nachkomme. Und dann schreibt Paulus weiter, welcher ist Christus? Ganz am Anfang der Menschheit. Es gibt eine Rettung, der Teufel wird besiegt. Und dann Abraham gegenüber, gut 2000 Jahre später, erklärt es Gott ganz genau, einer deiner Nachkommen wird die Rettung sein. Wenn wir jetzt weiter in der Familie Abraham sehen, dann sehen wir, dass von Generation zu Generation der göttliche Segen weitergegeben werden sollte. Und als nun der Enkel Abrahams, Jakob, auf Sterben losging, da hat er vorher noch mal seinen Nachkommen gesegnet. Er hat ja 12 Söhne gehabt. Und jeder der 12 Söhne stellt einen Stamm Israels dar. Seht als erstes ein Nachkomme der Frau, als zweites ein Nachkomme Abrahams. Und dann heißt es in 1. Mose 49, Vers 10, es wird das Zepter, der Regierungsstab, von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhängen. Hier wird gesagt, Jakob wird eine Nachkommenschaft haben. Sie werden die Regierung in der Hand haben. Der größte Nachkomme aus dem Stamm Jakob war David. Aber dann zieht sich die Nachkommenschaft hin als königliche Nachkommenschaft bis zur babylonischen Gefangenschaft. Und auch die, die dann schon nicht mehr in der Regierung waren, wie zum Beispiel Josef, der Vater Jesu, sie wussten, wo sie herkamen. Wenn ihr die Zeit euch nehmen wollt, lest einmal den Stammbaum Jesu, wie er Matthäus 1 steht. Da wird gesagt, dass Jesus ist ein Sohn Abrahams und ein Sohn Davids. Dieser Jesus, ihm werden die Völker anhangen. Die ganze alttestamentliche Zeit gab es eigentlich nur ein Volk Gottes. Das war das Volk Israel. Und das war auch Gott nicht in jedem treu. Aber nun wird schon von Jakob, dem Juda, gesagt, es wird einer kommen, dem werden die Völker anhangen. Was bedeutet das? Jesus hat gesagt, es wird das Evangelium vom Reich allen Völkern zu einem Zeugnis gesagt werden. Und bei seiner Himmelfahrt hat Jesus später einmal gesagt, dass sie hingehen sollen und allen Völkern das Evangelium verkündigen sollen. Und in der Offenbarung, wo auf das Ende der Welt geredet wird, da heißt es, dass da eine große Schar im Himmel sein wird, aus allen Völkern und Sprachen und Nationen. Als Jesus kam, hat er das Evangelium in die Welt gebracht und seine Apostel brachten es unter die Völker und bis heute wird es unter den Völkern verkündigt. Bei Eva, ganz am Anfang der Weltgeschichte, einer wird den Teufel den Kopf zertreten. Abraham wird es gesagt, einer aus deinen Nachkommen, auf den liegt das. Durch Jakob 3 Generationen später, ihm werden die Völker anhängen. Und dann wird noch mehr gesagt. Es wird sogar der Ort genannt, an dem der Retter geboren werden soll. Etwa 600-700 Jahre vor Christus sagt es der Prophet Micha. Der Herrscher aus Davids Geschlecht wird aus Bethlehem kommen. Und zwar sagt er genau, Micha 5, Vers 1, und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, eine kleine, unbedeutende Stadt. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang an und von Ewigkeit her war. Der schon immer beim Vater war, der soll aus dem Ort Bethlehem kommen. Menschlich war das ein Unding. Die Eltern von Jesus lebten in Nazareth, 200 Kilometer entfernt. Aber Gott hat die alles in der Hand. Gott organisierte es dann so, dass es eine Volkszählung gab, dass jeder in den Ort gehen muss, aus dem seine Sippe kam. Und weil Josef wusste, er ist aus dem Haus Davids, musste er mit seiner Familie nach Bethlehem gehen. Und deswegen wurde Jesus in Bethlehem geboren. Wenn ihr euch die Weissagung im Blick auf das Kommen Jesu einmal näher ansehen wollt, dann lest einfach mal Matthäus von Kapitel 2 bis, ja, oder von Kapitel 1 bis 2. Wahrscheinlich ist das Matthäus-Evangelium an Judenchristen geschrieben worden, die das Alte Testament gut kannten, und sie sollten überzeugt werden, dass Jesus der Messias ist. Und deswegen wurde immer wieder auf die Weissagungen hingewiesen, die Heidenchristen so gar nicht kannten. Nun gibt es ein ganz, ganz wichtiges Wort im Alten Testament. Woran erkenne ich denn, dass jetzt der Messias geboren ist? Ich habe das vorhin schon gesagt, bei der ersten Ankündigung, da wird nur von der Frau gesprochen. Und im Neuen Testament wird auch nur gesagt, dass Jesus eigentlich nur eine menschliche Mutter hatte. Der Geist Gottes kam über sie. Durch diesen Geist hat sie das Kind empfangen in ihrem Leib. Er ist in ihr geboren worden durch Gott. Das ist ein Wunder, das können wir gar nicht begreifen. Aber es ist ein wichtiges Wunder. Es gibt einige Theologen, die behaupten, ja, Jesus kann auch das Kind von Maria und Josef gewesen sein. Nein, dann wäre er nicht unser Erlöser geworden. Warum? Weil nämlich durch die Eltern die Sünde vererbt wird. Wir haben uns alle nicht entschieden, Sünder zu werden. Aber wir haben die Veranlagung zur Sünde, die Art der Sünde, in uns mit in die Welt gebracht. Man nannte das die Erbsünde. Die haben wir mitgebracht. Und wäre Jesus normal geboren, mit einem menschlichen Vater und einer menschlichen Mutter, dann wäre er ein Sünder gewesen und hätte uns nie erlösen können. Aber Gott hat diesen Weg über die Jungfrauengeburt geschaffen. Nun, das ist natürlich etwas ganz Seltsames. Aber es wird bei Jesaja 7, das heißt auch fast 700 Jahre vor seiner Geburt, gesagt: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Gott gibt ein Zeichen, wer der Messias ist. Siehe, achte drauf, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Die Jungfrau, die schwanger wird, das war Maria. Und sie hat diesen Sohn den Namen Immanuel gegeben. Jetzt hieß er doch aber nicht Immanuel, sondern die Engel sagten Maria und Josef, also Jesus heißen. Nun ganz einfach, Immanuel heißt übersetzt Gott mit euch. In Christus ist Gott Mensch geworden. Das sagt dieses Wort. Und eine Jungfrau bringt diesen Gott mit uns in diese Welt. Die Vorgeschichte seiner Geburt, Lukas 1, 29 bis 31. Der Engel kommt zu Maria, sie aber erschrak über die Rede: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesu geben. Maria diskutiert dann mit den Engeln: Wie soll denn das zugehen? Ich habe doch nie mit einem Mann etwas gehabt. Und dann erklärt der Engel ihr: Das Heilige, was in dir geboren wird, kommt durch diesen Heiligen Geist. Sie hat sich dann in den Plan Gottes reingebracht. Sie hat zugestimmt, obwohl sie wusste, dass er das große Probleme bringen wird. Sie war verlobt mit Josef und Josef muss sie wirklich lieb gehabt haben. Aber irgendwie merkte er, dass Maria schwanger ist. Und da denkt man nicht an ein Wunder Gottes, sondern da denkt man, die hat mich betrogen. Aber er wollte ihr sie nicht ins Unglück stoßen. Sie hätte ja gesteinigt werden können. Sondern er wollte sich einfach davon machen, damit die Leute sagen, ach, das arme Mädchen ist an so einen bösen Kerl geraten. Matthäus 1, Vers 18 bis 23. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, also die war versprochen, fand es sich, ehe er sie heimholte, also ehe, dass sie irgendein persönlichen körperlichen Kontakt hatten, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef, aber ihr Mann war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch so bedachte, siehe, da erschien ihn der Engel des Herrn im Traum und sprach zu Josef: Du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Da gibt es eine Übersetzungsmöglichkeit, die heißt sogar, was in ihr geboren ist, ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. So wird's hier Josef in Matthäus 1 von 18 an erklärt, und dann hat er Ja zu Gottes Weg gesagt. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Ich weiß, dass heute manche Theologen sagen, das Wort Jungfrau könnte auch mit junge Frau übersetzt werden. Ja, das mag sein. Aber wäre denn das ein Zeichen? Bei Jesaja heißt es, der Herr selbst wird ein Zeichen geben. Ein Zeichen wäre es, wenn eine alte Frau wie Sarah mit 90 Jahren noch ein Kind bekommt. Ein Zeichen war sogar bei Elisabeth, die längst über die Zeit des Gebärens hinaus war und dann Johannes den Täufer noch brachte. Aber eine junge Frau, die ist doch in dem Alter, wo man Kinder bekommt. Nein, eine Jungfrau, nur so kann man es übersetzen. Und alle, die was anderes sagen, auch wenn sie Pfarrer oder Theologen sind, sie sind Irrlehrer, sie wollen es nicht wahrhaben, dass Gott Wunder tun kann. In Lukas 1 von 41, da wird etwas über Elisabeth gesagt, die Mutter von Johannes den Täufer. Sie war mit Maria verwandt. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn kommt? Elisabeth trug in sich als Schwangere den Sohn Johannes den Täufer. Er war der letzte große Prophet des Alten Bundes, aber angekündigt im letzten Buch des Alten Testamentes. Und nun erkennt er, obwohl er noch gar nicht als erwachsener Mensch auf der Welt ist, wer ihm da gegenübersteht. Und die Mutter Elisabeth weissagt durch den Heiligen Geist: Maria ist die Mutter ihres Herrn, Jesus, der Herr aller Gläubigen. Und dann können wir weiter sehen, Lukas 2, Vers 29 bis 31. Da war ein Mann, der hatte auch einen prophetischen Geist, er war schon sehr alt, Simeon. Lukas 2, 29 bis 31. Er erlebt 40 Tage nach der Geburt Jesu, dass Maria und Josef das Kind in den Tempel bringen, um für es ein Opfer zu bringen. Das war in Israel so üblich. Und da heißt es, dass Simeon zu Gott redete: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern. Wieder kommt das, die Rettung für alle Völker. Liebe Geschwister, ich habe nur so einen Teil von Weissagung herausgenommen. Die Zeit haben wir gar nicht, alles im Einzelnen zu sehen. Selbst ein sehr schlechter Prophet, den es einmal gab, ein korrupter Prophet, hat es ankündigen müssen. Im 4. Mosebuch, Kapitel 24, Vers 17, da wird es erwähnt: Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Seths. Ein schlimmer Prophet, der Israel gegen Geld verfluchen wollte, musste jetzt diese Weissagung machen. Gottes Wort ist durchdrungen von diesen Weissagungen auf das Kommen Jesu. Es wird von seinem Königsherrschaft etwas gesagt. Jesaja 9, Vers 6. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn. Wenn er kommen wird, dann wird er Gerechtigkeit unter die Menschen bringen. Erlösung. Es sind so viele Dinge angekündigt, die sich erfüllt haben. Jetzt, wenn ihr in der Weihnachtszeit einmal eine ruhige Stunde habt, Geschwister, lest einmal die ersten zwei Kapitel aus Matthäus. Da wird sogar darauf hingewiesen, dass selbst der Kindermord durch Herodes angekündigt war. Jeremia 31, Vers 15. Matthäus weist extra darauf hin. So spricht der Herr, man hört Klageschreien und bitteres Weinen in Rama. Rahel weint über ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre Kinder, denn es ist aus mit ihr. Es wird auch die Flucht nach Ägypten angekündigt. Bei Hosea 11, Vers 1 heißt es, als Israel ein Kind war, habe ich ihn lieb und rief ihn als meinen Sohn aus Ägypten. Und Matthäus erklärt es dann später, dass das Kind Jesu aus Ägypten geholt werden muss. Eine wunderbare Zukunft über Israel und über Galiläa ist angekündigt. Ein Bezug findet sich dazu auch in Matthäus 4 von 12 an. Aber bei Jesaja 8, 23 und 9, 1, da heißt es, es wird nicht dunkel bleiben, wie zur Zeit ihres Kummers, als er das Land Zebulon und das Land Naphtael zuerst ein wenig heimgesucht hatte und sie danach schlimmer heimsuchte durch den Weg am Meer, jenseits des Jordans in Galiläa. Das Volk, das im Finsteren wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Und über denen, die da wohnen, im Lande des Schattens des Todes scheint es hell. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die am Meer wohnen. Was ist das für ein Weg am Meer, wo der Segen kommen wird? Nun, es gab eine bekannte Straße, die hieß bis 160 vor Christus die Straße der Philister. Und dann kamen die Römer und die nannten diese Handelsstraße, die bis in die heutige Türkei hineinging, über Ägypten zurück bis Äthiopien. Sie nannten diese Straße Via Maris, Weg am Meer. Solche Einzelheiten, dass durch Jesus Licht in diese Region kommt, an diesem Weg am Meer, dass er das Kind einer Jungfrau ist, dass er in Ägypten sein wird, sie waren ja Flüchtlinge vor Herodes, der Kindermord, alles ist angekündigt. Geschwister, wer da noch nicht erkennt, dass Jesus der Retter ist, der ist mit Blindheit geschlagen. Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit. Und solltet ihr nicht die Möglichkeit haben, einen Gottesdienst zu besuchen, so tut doch einfach diese Bibelstunde euch am Heiligen Abend oder auch am ersten Feiertag noch einmal anhören und euch diese wunderbaren Gottesworte vergegenwärtigen. Geschwister, es gibt ein Lied, ich habe einen herrlichen Heiland, den einzig erkenne ich an. Hast du Jesus als deinen Heiland? Es ist bewiesen, dass er der Retter der Welt ist. Aber das allein genügt noch nicht. Du musst zu ihm gehören, wie viele ihn annahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du ihn angenommen hast, gehörst du zu dem, der bewiesenermaßen der angekündigte Retter der Welt ist. Bleib bei ihm und halt dich an ihm fest. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du es uns leicht machst, an dich zu glauben. Dass auch gerade durch die prophetischen Worte uns das wieder deutlich geworden ist. Hilf uns, dass wir an diesem Glauben festbleiben. Trag uns durch dieses Leben, bis wir dich im Himmel einmal sehen. Hab Dank, dass du ein so wunderbarer Retter bist. Du bist nicht einfach nur gekommen, um einmal über die Welt zu gehen, sondern du wolltest dein Volk Israel selig machen von ihren Sünden. Aber du bist auch als der gekommen, den die Heiden anhängen. Und wir kommen ja aus Heidenvölkern, aber wir brauchen auch Rettung. Und du bist auch für uns gekommen. Dafür danken wir dir und loben dich und preisen dich, Herr. Und Herr, alles, was uns noch am Herzen liegt, wir wollen es deinem Vater sagen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Liebe Geschwister, ich wünsche euch ein gesegnetes Weihnachtsfest. Behaltet im Auge, was das Wichtigste ist, dass Jesus, unser Heiland, für mich und für dich und für uns gekommen ist. Behaltet das im Auge. Und ansonsten lade ich euch wieder ein, am zweiten Feiertag, also am Montag, Gottesdienst 10.30 Uhr über die Telefonnummer beziehungsweise auch übers Internet. Und in der nächsten Woche gehen wir in der telefonischen Bibelstunde weiter im Hebräerbrief.